FM4
Filmpodcast.
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen
Pia Reiser
und Christian Fuchs. Welcome back, Pia.
Ja, danke.
Wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen.
Ja, wir feiern einen Film, der seinen 40. Geburtstag feiert und nehmen dann noch einen Film vom gleichen Regisseur mit hinein, der irgendwie, finde ich, mit seinem Erstlingsfilm in einer interessanten Beziehung steht. Und es ist einer der wenigen Regisseure, der quasi sein Hauptthema auch als Nachname trägt. Wir reden nämlich von Michael Mann.
Das ist sehr gut. Es stimmt nämlich wirklich auch beim Anschauen dieser beiden Filme und beim Gesamtwerk von Michael Mann, da werden wir sehr intensiv zu sprechen kommen. Ja, das ist Männerkino, aber nicht das, was sich manche so vor der Pandemie, gab es ja in den Kinos immer diese Männerabende und Frauenabende, nicht was sich Männerabendmänner unter Männerkino vorstellen, sondern es sind sehr dysfunktionale, kaputte, verstörte Männer, oder?
Ja, es geht nicht nur, es ist nicht so dieses Muskel- und Gewalt- und Adrenalinkino, diese Momente, also vor allem das Adrenalin gibt es auch bei Michael Mann, aber es durchläuft die Filme dann doch so was ganz anderes und auch so eine gewisse Einsamkeit und Traurigkeit eigentlich. Ich habe bei beiden Filmen ein bisschen an Western eigentlich auch denken müssen. Ich habe gedacht, wäre Michael Mann nicht ein toller Western-Regisseur? Und dann habe ich gedacht, na, weil da fehlt was total Essentielles, nämlich Schusswaffen, also vollautomatische Schusswaffen und vor allem Autos. Ich glaube, Michael Mann liebt Autos und liebt Blech und Metall.
Einen quasi Western hat er ja gemacht, The Last of the Mohicans mit Daniel Day-Lewis. Aber bei uns geht es heute um zwei ganz andere Filme. 40 Jahre Thief, der Einzelgänger, das Debütwerk von Michael Mann. Und weil es da sehr viele Parallelen zu seinem großen Meisterwerk Heat gibt, werden wir heute über beide plaudern.
Genau, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, so wie du Thief jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich kannte da nur den Titel. Ich finde den deutschen Verleihtitel der Einzelgänger komplett falsch, auch finde ich, weil ja dieser Thief, gespielt von James Caan, gar nicht so ein Einzelgänger ist, wie das zum Beispiel in The Driver der Fall ist. Ich habe sehr oft an den Film The Driver von Walter Hill denken müssen, über den wir vor kurzem geredet haben. Die wären auch so ein gutes Doppelfeature. Sondern im Grunde sucht dieser Thief ja quasi auch den Ausstieg aus dem Einzelgänger-Dasein. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen und war doch sehr beeindruckt, weil mich das immer sehr beeindruckt, wenn bei einem Regisseur schon beim ersten Film irgendwie so viel da ist, was dessen Werk die nächsten Jahrzehnte, und wir reden jetzt immerhin von über 4 Jahrzehnten, prägen wird.
Ja, man traut sich das in cinephil angehauchten Kreisen gar nicht sagen, aber auch mir ging es so. Ich habe Thief auch jetzt zum ersten Mal gesehen, im Director's Cut, in einer Blu-ray, zu Hause via Beamer. Es ist so, dass ich eigentlich aus dieser Zeit, vor allem aus dem Jahr 1981, stammt dieser Film, fast alles, glaube ich, was an relevanten Hollywood-Filmen erschienen ist, gesehen habe. Ich weiß nicht, warum mir der immer entgangen ist und entschlüpft ist. Ich bin eher sehr, sehr firm mit dem Mittel- und Spätwerk von Michael Mann. Also diese Filme, die dann schon sehr umstritten sind wegen ihrer digitalen Ästhetik, wie Miami Vice, seine Kinoversion, oder auch Public Enemies, Thief, noch ganz 35mm, mehr geht nicht, ist mir immer entschlüpft und ich war auch sehr angetan von dieser Erstsichtung.
Ja, ich auch. Wollen wir vielleicht ganz kurz noch was zu Michael Mann sagen, dass man den so ein bisschen einordnen kann. Er ist 1934 geboren, er ist Amerikaner. Er hat eine klassische Filmausbildung gemacht und beginnt als Drehbuchautor für Starsky und Hutch. Und da ist, finde ich, auch schon dieses Grundthema von ihm zu finden, nämlich Police and Thieves, wie sie in einem Song heißt, also Verbrecher und die Polizei. Sein großer Durchbruch ist aber dann eben gar nicht Thief. Der geht relativ unter, darüber werden wir auch später noch reden, sondern eine Serie, die meine Kindheit sehr geprägt hat, nämlich Miami Vice. Später macht er auch die Kinoversion. Er dreht Filme wie Manhunter, Heat, Der letzte Mohikaner, die haben wir schon erwähnt. Der fällt für mich so ein bisschen raus aus seinem Gesamtwerk. Und er hat einen völlig weirden Film, wo es mir jetzt total leid tut, dass ich den nicht gesehen habe. Hast du den gesehen? The Keep?
The Keep habe ich mal auf VHS gesehen, okay, vor so langer Zeit, in einer verschwommenen Kopie. Es gibt ja keine brauchbare Heimkinoversion im Moment. Dass mir The Keep irgendwie ein bisschen so im Nebel der Erinnerungen entschlüpft ist. Es ist auf jeden Fall sein einziger Fantasy-Film oder fantastischer Film. Zweiter Weltkrieg und Monster.
Ja, Nazis müssen sich an einen jüdischen Geschichtsprofessor wenden, weil sie aus Versehen, das passiert halt Nazis manchmal, einen alten Dämon erweckt haben. Es ist ein bisschen so eine Golem-Geschichte. Jürgen Brochnow spielt einen Nazi, wie überraschend. Und momentan bereitet er vor noch ein Enzo Ferrari-Biopic, so viel zu Michael Mann liebt Autos, und ein Mobster-Biopic. Und ich habe ihn jetzt aber aus Versehen viel zu alt gemacht. Er ist natürlich nicht 1934 geboren, sondern 1943.
Ja, Was ich interessant finde bei dieser Karriere von Michael Mann, dass er als Filmstudent noch, ja, er hat einerseits Dokus gemacht und andererseits war dann in der Werbung sehr aktiv. Er hat in London an einer Filmhochschule studiert, hat die 68er-Revolte in Paris dokumentiert, selber mit der Kamera dieses Material dann auch für Dokus zur Verfügung gestellt. Also ein sehr, wie soll ich sagen, ja, akribisch-dokumentarischer Anspruch und andererseits dann auch spricht er immer wieder über Kubricks Dr. Strangelove als Initialzündung für ja, seine Kino-Obsession. Warum dieser Film? Weil er gemeint hat, ja, Dr. Strangelove ist ein total ambitionierter, künstlerischer Film, aber gleichzeitig auch einer, der wirklich die Massen erreicht hat. Und ich glaube, das möchte Mann mit all seinen Filmen einerseits kommerziell sein, aber andererseits nichts davon haben, was das Böse sozusagen im Kommerziellen ist.
Das gelingt ihm auch, finde ich, eigentlich ganz gut. Ich glaube, The Thief war in den USA kein großer Erfolg. Ich glaube auch deswegen, weil die USA da schon, da war jetzt schon Star Wars ein paar Jahre her und Jaws ein paar Jahre her und New Hollywood hat sich endgültig verabschiedet und da bricht diese Blockbuster-Ära los. Ich glaube, der erfolgreichste Film aus dem Jahr 1981 ist der erste Indiana Jones-Film. Das ist natürlich ein völlig anderes Kino, als was er hier präsentiert. Der Film wird unglaublich gut eigentlich in die Mitte der 70er Jahre, finde ich, noch passen. Er sieht auch eher aus wie ein 70er-Film, bis auf die Action-Sequenzen und die wenigen Gewaltszenen. Da nimmt Mann, finde ich, schon fast dieses, das dann doch ein bisschen machohafte Action-Kino vorweg, weil da gibt es dann Blut, das auf Lieferwägen spritzt und Slow-Motion, Menschen fallen in Slow-Motion quasi von einem Schuss getroffen nach hinten. Und das war damals neu und kommt aber in den USA eigentlich schlechter an als in Europa.
Ja, es gibt, weil du das erwähnt hast, diese Schießereien, es gibt so eine Ära im Kino vor den sogenannten Blood Squibs und vor und danach. Also wenn in den 60er Jahren jemand erschossen wurde, dann gab es einen Blutfleck am Hemd und der ist halt zusammengebrochen. Und ich glaube, Bonnie and Clyde war der erste größere Film, in dem definitiv bei den Schüssen dann die Einschusslöcher zu sehen waren und das Blut ist so in Zeitlupe gespritzt. Dann war Sam Peckinpah. Das war so die 70er Jahre hindurch dann ein bisschen gängiger und Michael Mann knüpft da direkt an.
Ja, bei Bonnie and Clyde, weil du es jetzt gerade gesagt hast, ich sehe es richtig vor mir, da beutelt es ja Warren Beatty und der fällt dann aber auch so richtig durch und in den 60ern war das mehr so ein dezentes Umfallen und in den, was ja inzwischen für manche komisch wirkt, ist ja in Western, wo man früher dann immer nur noch einen total schwerwiegenden Satz gesagt hat, das Gold liegt am Ende des Flusses und dann hat man den Kopf so zur Seite geneigt, so wie Mario Cotillard in The Dark Knight stirbt, womit ich sie nie mehr auf der Leinwand sehen konnte. Und das ist aber jetzt definitiv anders. Bei Michael Mann wird sehr echt gestorben, finde ich. Also Leute haben schrecklich verdrehte Augen. Sie machen ganz orge Geräusche auch, also sie, was glaube ich sehr viel realistischer ist als dieses leise Umfallen. Es gefällt mir sehr gut. Und das aber reingemischt in einen Film, dem es jetzt nicht immer um Realismus geht, der aber schon versucht, finde ich, Dinge realistisch darzustellen und trotzdem mit dem Genre-Kino liebäugelt. Ich finde, seine Filme sind so eine urgute Mischung irgendwie.
Genau diese Mischung, da stimme ich total zu, genau diese Mischung ist es, nämlich der Realismus ist ihm sehr wichtig. Bevor wir jetzt auf den Inhalt von Thief kommen, muss man sagen, Da ist ja alles akkurat. Also es geht um Einbruchsdiebstähle und Safe-Knacken und so, aber nicht so, wie man es aus anderen Filmen kennt, so quasi diese Movie-Version davon, sondern wirklich, da waren echte Einbrecher als Berater dabei. Also es ist wirklich ein totaler Realismus und gleichzeitig auch so eine Stilisierung. Eben, es ist ja ein Neo-Noir-Film, Drive, bezieht sich nicht nur auf The Driver, sondern auch auf Thief, ist mir jetzt dann wieder massiv aufgefallen. Also diese Stilisierung und das Unstilisierte, genau wie du gesagt hast, das ist beides bei Michael Mann immer im selben Film zu finden.
Ja, ganz kurz zum Inhalt vielleicht. James Caan spielt, wie wir schon erwähnt haben, Frank. Der ist ein Tresorknacker, der aber noch so quasi einen Scheinjob als Autohändler hat. Und wer amerikanische Filme kennt, der weiß, Autohändler haben immer etwas Schmieriges und Doppelbödiges an sich. Und er will aber eigentlich aus dieser kriminellen Welt auch schon aussteigen und eine Familie gründen. Und das ist eigentlich ganz fast putzig, möchte ich sagen, weil ich glaube, Frank ist der einzige Verbrecher mit einem Vision Board, der mir je untergekommen ist. Er hat eine kleine Collage-Postkarte gestaltet, wo er irgendwie quasi ausgeschnitten hat, was er in seinem Leben erreichen möchte. Und das ist eine Familie und eine Frau. Dafür hat er sich auch schon ausgesucht. Das ist Jessie, gespielt von Tuesday Weld. Und er muss jetzt quasi, so ist das in Filmen, dann immer noch einen Job machen, um auszusteigen. Hauptsächlich deswegen, weil bei dem ersten Job was schiefgegangen ist und sein Geld quasi verloren gegangen ist. Und dann gerät er eben an eine Art Gangsterboss, fast mit Mafia-Tendenzen, würde ich sagen. Wir sind noch in Chicago, das heißt, Mafia liegt nahe. Und er macht dann den Fehler, dass er sagt, na gut, ich mache einen Auftrag für dich und dann bin ich raus. Und natürlich will ihn dieser Mann dann nicht rauslassen und droht ihm, Und dann kommt es zu einem grande Finale.
Ja, dieser letzte Auftrag, den man noch irgendwie erfüllen muss, dieser letzte Job, den man als Gangster machen muss, das ist so ein Klischee. Hätte ich nur die Inhaltsangabe zu Thief gelesen, wäre es nicht dieser Film, wäre nicht von Michael Mann. Ich glaube, ich wäre ihm ausgewichen, wenn er mal irgendwo so untergekommen wäre. Aber Michael Mann macht vieles sehr anders. Also das angesprochene, realistische, akkurate sieht man gleich in der ersten Sequenz, die Eröffnungssequenz. Das ist so ein Einbruch, ein Safe wird geknackt mit schweren Maschinen. Und so wie er das filmt, das wirkt fast, keine Ahnung, wie eine Werbung für Bohrmaschinen. Ja. Es ist einfach, Handwerk wird beobachtet, technische Skills werden da gefeiert. Es ist keine typische Suspense-Sequenz. Man sieht einfach James Caan bei der illegalen Arbeit.
Genau, es wirbt ein super Michael Mann-Anfang, weil es ist dunkel. Wir sehen zuvor, glaube ich, regennasse Straßen. Michael Mann liebt die Nacht, glaube ich. Er ist auch ein toller In-Szene-Setzer von der Nacht. Teilweise spielen seine Filme überhaupt komplett nicht am Tag. Auch hier wird natürlich in der Nacht gewerkelt. Und ich habe mir das auch genauso aufgeschrieben wie du, dieses, oft geht es ja dann in Heist-Filmen, wobei ich finde, dass Thief und Heat beides keine klassischen Heist-Filme sind, geht es ja oft darum, jemand hat eine super Idee und tüftelt die aus und dann kommt der Einbruch, aber eigentlich ist das vorher die große Arbeit. Und Michael Mann hat aber mehr so einen down-to-earth, working-class, handwerklichen Anspruch an diese Dinge. Also da geht es auch tatsächlich sehr viel darum, wie anstrengend es ist, diesen blöden Safe aufzuschweißen oder später wie so ein Bunsenbrenner, ein riesiger Brenner, quasi ein Loch in eine Safe-Tür. Und da geht es aber um sehr viel handwerkliches Können und Wissen. Und das ist ihm, glaube ich, total wichtig. Und er verankert ja auch all seine Figuren eigentlich immer sehr stark in ihrem Beruf. Also die sind ja immer, wenn sie uns vorgestellt werden, sehen wir sie meistens in ihrem Berufsumfeld oder erklärt Dinge, die sie tun mit ihrem Beruf. Und ich habe auch total an eine Baumarktwerbung gedacht, wo da irgendwie James Caan nämlich sehr lang eigentlich auch sitzt und schweißt, damit man auch später, glaube ich, weiß, was das für ein Aufwand ist, wo sie den zweiten Einbruch planen, weil wir haben ihn jetzt mal einmal gesehen, wie anstrengend das ist.
Ja, das klingt wirklich fast wie eine Baumarktwerbung oder auch wie so eine Doku über Safe-Knacker, wenn da nicht zum Beispiel die Musik wäre. Die Musik ist von Tangerine Dream, deutsche Elektroniker, Krautrock-Elektroniker, die den Soundtrack da gemacht haben. Diese Musik ist einer der ersten wirklich radikalen Brüche in diesem Film. Ein Bruch, der extrem gut funktioniert. Also die Musik gibt dem Ganzen dann gleich so eine eigenartige, ja, ein bisschen unweltliche, melancholische Stimmung, ist auch total passend zum Zeitgeist von damals. Und Michael Mann, wenn man Interviews liest, ist auch ein großer Krautrock- und Elektronik-Fan. Diese Musik bricht damit und dann brechen die Bilder damit. Diese grobkörnigen 35mm Bilder, ja, die Nacht wird da angebetet in dieser Ästhetik. Das alles verschafft eine Stimmung, die dann nicht zum Dokumentarischen passt.
Nein, und auch nicht in diese Zeit irgendwie rein. Man könnte sich denken, ein anderer Regisseur hätte dann aus James Caan vielleicht, keine Ahnung, einen Blues-Fan oder einen Rock-Fan gemacht, der das dann im Autoradio hört. Und diese Musik ist, finde ich, total untypisch. Ich finde es total lustig, dass er sich Tangerine Dream für den Soundtrack ausgesucht hat. Die dürften dann auch gut befreundet gewesen sein. Einer von ihnen ist ja gestorben und Michael Mann hat einen recht schönen Nachruf auch geschrieben. Und das ist aber auch so ein gutes Spannungsfeld, finde ich, zwischen wie dieser Film eben ausschaut und wie er dann auf der Soundebene klingt. Das trägt schon viel bei, finde ich, zu Thief.
Ja, wenn man andere Thriller aus den frühen 80ern anschaut, also so ikonische wie Live and Die in L.A. und so, die sind noch viel mehr im Zeitgeist verankert. Das sind so richtig New Wave angehauchte Filme. Das ist Thief nicht. Abgesehen vom Soundtrack und dieser Neon-Ästhetik stellenweise, allein die Figuren, allein James Caan, das sind jetzt keine, sage ich mal, New Wave-Typen, sondern diese Männer entstammen eigentlich dem Kino der 60er, teilweise auch frühen 70er. Es gibt keine Schönlinge, wenn ich es mal so billig sagen darf, in diesem Film.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt keine Schönlinge. Es ist eine sehr, sehr raue Männerwelt und auch Tuesday Weld ist jetzt nicht so ein Hollywood-Starlet von damals, sondern wirkt als eine sehr bodenständige Frau. Also das Ganze ist erdig von der Figurenzeichnung her.
Aber das finde ich auch lustig, weil ich habe mir dann gedacht, selbst wenn da jetzt von dem Film wird es kein Remake geben, glaube ich, aber wenn, dann würde man jetzt als Hauptfigur entweder jemanden nehmen, der quasi ein fescherer Kerl ist als James Caan. James Caan hat tatsächlich eigentlich immer nur Raubeine gespielt, ich glaube auch sein Funny Girl mit Barbara Streisand. Und auch bis ganz in seiner späten Karriere ist er in Komödien wie Elf aufgetaucht oder so. Aber an sich ist es immer ein Raubein, den die Frauen zwar ganz gut finden, aber man weiß auch, diesen Mann kann quasi niemand zähmen. Der ist irgendwie der schaut aus, als hätte auch noch nie in seinem Leben irgendeine Creme sein Gesicht berührt. Das ist ein Viech ein bisschen. Und an seiner Seite ist aber James Belushi, der auch alles andere als ein fescher Kerl ist, den ich lustigerweise eigentlich auch immer noch als Komödianten kannte. Das fand ich auch lustig. Und sagen wir, wenn man den Film jetzt neu macht, dann wäre zumindest der Typ an der Seite vom Thief, wäre jetzt irgendjemand, wo man sagt, man muss den Leuten irgendjemanden Schönen zum Anschauen geben.
Ein Ryan Gosling, ein Thief, wird jedenfalls gar nicht passen.
Nein, das wäre auch total daneben. Das stimmt.
Ja, es ist eine ganz eigenartige Figur, muss man sagen. Eine Figur, die vielleicht auch ein bisschen an diese Noir-Charaktere erinnert aus den 30er und 40ern. Humphrey Bogart ist mir eingefallen. Mhm. Es ist eine Figur, er war sehr lange im Gefängnis, dieser Frank. Ich glaube, 11 Jahre oder so war er im Gefängnis. Und er ist jetzt 4 Jahre heraus, wo der Film startet. Und irgendwie ist das Gefängnis natürlich komplett in ihm drinnen. Er tut sich sehr schwer im Umgang mit Menschen. In diesem Fall, obwohl er im Team arbeitet, ist er trotzdem ein Einzelgänger. Da stimmt der deutsche Titel in dem Zusammenhang. Er sieht sich als komplett unabhängig, unabhängig auch von Gangsterstrukturen und fühlt sich auch nicht wohl, als er von diesem Mafia-Boss dann vereinnahmt wird. Der vereinnahmt ihn ja mit ganz argen Taktiken. Also er sieht sich wirklich so als Ersatzvater, weil das hat Frank immer gefehlt. Und als Frank und Jesse nach einem sehr bemerkenswerten Gespräch in einem Diner, ich glaube, das müssen wir noch bereden, dann zueinander finden, sagt Frank gleich, er möchte eigentlich ein Kind, er möchte unbedingt Vater werden. Sie sagt, das geht nicht und das funktioniert nicht und so. Und der Mafia-Boss schenkt ihnen dann ein Baby. Woher das kommt, weiß man nicht genau, aber er schenkt ihnen ein Baby, um wirklich eine Familienverbindung zu schaffen.
Ja, er sagt irgendwie, er kennt Frauen, die haben Babys und wir sind aber eh froh, wenn sie quasi um gutes Geld verkaufen können. Und damit hat er natürlich auch später ihn total in der Hand, weil er sagt, ich habe dir das Baby verschafft und wenn du nicht spurst, dann nehme ich dir dein Baby und deine Frau auch wieder weg. Die Diner-Szene ist, sticht total raus, also aus diesem ganzen Film und ist andererseits in so einer Korrelation mit der Diner-Szene aus Heat, die ja irgendwie das berühmteste aus Heat ist. Und wenn man sie jetzt anschaut, denkt man sich, naja, so toll ist sie jetzt auch nicht. Aber das ist so der Moment in Thief, wo Frank dann doch fast sentimental wird oder verletzlicher, weil er eben aus seiner wirklich sehr orgen Gefängniszeit erzählt. Und man kennt ja aus Filmen unzählige von diesen, immer müssen diese Geschichten aus dem Gefängnis noch ärger sein, um sie zu toppen. Und die ist natürlich auch arg, aber irgendwie hat sie sowas, man nimmt ihm das auch sofort ab und man versteht, was diesem Mann irgendwie passiert ist und warum der sich jetzt so verhält. Und so ganz nebenbei fällt ja dann auch so der Satz, dass er quasi state-risen ist. Das heißt, er dürfte als Kind weggegeben worden sein dann einfach bei Pflegefamilien und weiß ich nicht aufgewachsen worden sein und dann im Gefängnis. Das heißt, diese ganze Figur ist natürlich deswegen auch so verzweifelt auf der Suche nach einer Familie, weil sie das nie hatte.
Ja, und Michael Mann hat ja noch vor Thief in seiner dokumentarischen Phase, glaube ich, im Folsom Prison gedreht, durch Johnny Cash, berühmt, berüchtigt, im Folsom Prison auch Gefangene interviewt. Also das ist auch ein Merkmal all seiner Filme. Er selber recherchiert wahnsinnig viel für den Stoff, fürs Drehbuch, das er ja auch hier geschrieben hat. Und er drängt auch seine Darsteller zur ausgiebigen Recherche. Also James Caan ist dann mit Einbrechern abgehängt und es war noch Einbrecher Berater des Films eben direkt, wie schon erwähnt.
Das stimmt, das liest man immer wieder, dass er sowohl ja mit Polizisten als auch mit Gangstern freundlichen Kontakt pflegt und sich mit denen austauscht. Ich finde, das erklärt auch ein bisschen, warum er dann thematisch so dabei geblieben ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, wenn ich jetzt schon so viel drüber weiß, ich kann mich jetzt gar nicht in ein zweites Thema so reinstürzen, weil seine Recherchen da wirklich sehr ausufernd sein dürfen und es ergibt auch dann Sinn, dass er so gerne mit Method-Actern zusammenarbeitet, weil die finden es natürlich auch lässig, wenn sie irgendwie wochenlang in diese Welt eintauchen können, sich austauschen können und im Falle von Al Pacino dann einfach die eigene Persönlichkeit kurz mal ablegen können und halt ein besessener, kaugummikauender Polizist werden für einen Film.
In einer winzigen Nebenrolle sieht man auch den Schauspieler Dennis Farina, der dann in späteren Michael Mann-Filmen und von ihm produzierten Serien mitgespielt hat und auch in Filmen von Scorsese und Co. Ich wusste gar nicht, Dennis Farina war Police Officer und zwar ziemlich lang, war ein Polizist, der gerne Schauspieler gewesen wäre. Michael Mann hat ihn dann als Berater genommen für Thief und hat ihm eine Gangsterrolle verpasst. Und den anderen Namen habe ich jetzt nicht parat, aber er hat auf jeden Fall auch einen gesuchten Einbrecher genommen und dem dann die Rolle eines schmierigen Polizisten gegeben. Also ein Rollentausch sozusagen hat stattgefunden. Aber abgesehen von den Schauspielern auch eben viele Laien eingebunden in das Ganze.
Ah, ich wollte noch einen Satz sagen, weil du vorher gesagt hast, der Frank ist eben so, der steht für sich, das stimmt total und er hat einen ganz tollen Satz und er sagt nämlich zu dem Mafia-Boss, bevor er dessen Angebot eh annimmt, weil Mafia-Bosse halt diese Fähigkeit haben, einem Angebote zu machen, die man nicht ablehnen kann. Aber davor sagt er noch, I am Joe, the boss of my own body, so what the fuck do I have to work for you? Und ich finde dieses I am the boss of my own body, A, ein sehr guter Satz und B, steht, finde ich, für alle Michael Mann männlichen Figuren zumindest.
Ja, also das Männliche und das Weibliche treffen in diesen Filmen ja auf sehr spezielle Weise aufeinander. Bei Heat werden wir da noch ausführlich zu sprechen kommen. Auch hier klappt es nicht, wenn wir jetzt ein bisschen das Spoiler-Territorium betreten. Die letzten 20 Minuten dieses Films sind schon sehr unter die Haut gehend, finde ich. Also es ist einerseits ein Action-Showdown, aber es hat andererseits sowas von einem japanischen Film, so ein bisschen Samurai-mäßig, habe ich mal gedacht, so als Einzelgänger eben James Caan gegen die Mafia, der sich dann, obwohl er unglaublich scheinbar an dieser Jessie hängt, in einer einzigen Szene sehr, sehr kalt von ihr wieder trennt und sagt, das mit uns geht nicht, das geht nicht zusammen, weil er wird immer auf der Flucht sein und das passt alles nicht. Wir erklären das jetzt, aber er erklärt sie eigentlich gar nicht so genau. Er trennt sich einfach von ihr und lässt sie stehen.
Ja, und das wiederholt sich dann in Heat dann irgendwie auch so schön, sowohl bei Robert De Niro als auch in anderer Variante in der Figur von Val Kilmer. Aber er macht dann wirklich irgendwie Tabula Rasa und schickt seine Frau, ich glaube auch weg, um sie zu schützen, aber auch, weil er irgendwie einsieht, der Ausstieg wird für ihn sowieso nicht klappen. Selbst wenn er diese Mafia-Familie jetzt irgendwie ausrottet, wird ein paar Monate später wieder woanders wieder drin hängen. Und diese Michael Mann-Männer, die sind halt sehr... getrieben sind sie sowieso, weil sie sind sehr geprägt von dem, was sie tun. Und es gibt irgendwie auch nie eine Alternative. Das sprechen ja die Männer dann in Heat auch aus. Sie sind das, was sie sind und können auch nichts anderes sein. Und im Prinzip entscheidet quasi nur Details drüber, ob du auf der Polizisten- oder auf der Verbrecherseite landest. Aber die Unterschiede sind gar nicht so groß. Ich finde das Ende von Thief, kommen zwei meiner Lieblingssachen in Filmen vor, nämlich unsympathische Typen, die Milch aus der Packung trinken. Wenn man jemals in einem Haus ist und jemand trinkt Milch aus der Packung, raus mit euch, weil das ist kein guter Kumpane, glaube ich. Und dann mag ich sehr gerne, wenn Kühlschranktüren offen sind und man macht sie dann zu und dahinter steht jemand. Und beides kommt in diesem tollen Showdown vor. Da kommt auch vor, was ich vorher erwähnt habe, dieses spritzende Blut auf den weißen Lieferwagen. Das finde ich auch so toll, ist, weil davor ist der Film eigentlich nicht sehr gewalttätig, glaube ich, oder?
Sehr, sehr fein dosiert, die Gewalt. Es geht wirklich eher um diese Einbrüche.
Ja, und davor gibt es eigentlich kaum, also die Sprache ist relativ rau. Er bedroht mal jemanden mit einer Waffe. Man sieht irgendwie die potenzielle Gewalt oder Gefahr in seinen Augen, auch in einem relativ unscheinbaren Moment, wo seine eigentliche Väterfigur, bevor der Mafia-Typ aufgetaucht ist, war ja Willie Nelson.
Den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Der sitzt im Gefängnis, den besucht er und dem hilft er dann mit einem Anwalt, der sich schmieren lässt, quasi vorzeitig entlassen zu werden, weil der erkrankt ist und halt noch ein paar Monate draußen verbringen möchte. Und der Arzt, der Frank dann vermeldet, dass er gestorben ist, da gibt es so einen Moment, wo man sich nicht sicher ist, zuckt Frank jetzt einfach raus und bringt den Arzt um. Und der Schauspieler hat anscheinend auch erzählt, dass er in dem Moment auch nicht wusste, was James Caan jetzt mit ihm machen würde. Das fand ich auch sehr gut. Also es ist ein sehr dichter Orga-Moment, ohne dass auch was gesagt wird. Das kann James Caan auch sehr gut.
Ja, und Willie Nelson, der eigentlich nie jung war, ist mir vorgekommen, spielt diese Bar-Momente ganz, ganz großartig. Also wirklich ein Highlight in dem Film. James Caan hätte ja gern emotionaler die Figur angelegt, aber das wollte Michael Mann nicht. Also diese Verschlossenheit war ganz wichtig für ihn. In dem Gesicht spielt sich wirklich wenig ab. Man tut sich sehr leicht mit anderen... Oder man tut sich relativ leicht, sage ich mal, mit anderen so Anti-Helden aus dieser Hollywood-Ära, weil da mehr Emotion im Spiel ist, bei Frank nicht.
Nein, weil einem James Caan auch, finde ich, nie so im ersten Moment sympathisch ist. Das finde ich aber eine super Qualität für einen Schauspieler. Aber andere Anti-Helden, denen liegt man ja quasi eh schon zu Füßen, wenn sie nur auftreten. Und ich finde, James Caan muss einen da immer erst ein bisschen gewinnen. Ich habe vorher nachgelesen, was sein erster Film war. Und der Film ging so arg, dass ich ihn, glaube ich, mal anschauen muss. Kennst du Lady in a Cage?
Lady in a Cage? Habe ich nicht gesehen.
Mit meiner verehrten Olivia de Havilland, die, glaube ich, letztes Jahr im Alter von 103 Jahren in Paris gestorben ist. Die spielt hier eine feine Dame in einem schönen Haus mit einer kaputten Hüfte. Und als ihr Sohn einem Wochenende außer Haus ist, stürzt sie und der Strom fällt aus und sie ist quasi in ihrem Lift eingesperrt und James Caan spielt einen von drei sadistischen Jugendlichen, die dann in dieses Haus eindringen und sie quälen. Also so ging James Caans Filmkarriere los.
Wir haben einen gemeinsamen Freund, der wirklich jeden Film hat und kennt und ich glaube, den muss ich ansprechen auf Lady in a Cage.
Ich glaube, der hat ihn mehrmals schon gesehen.
Ja, Thief, das Debüt von Michael Mann, wirklich ein Film, der sehr, sehr gut gealtert ist, muss man sagen. Also wenn man den jetzt zum ersten Mal sieht, ist man echt total überrascht. Aber auch, glaube ich, die Fans, die lieben ihn sowieso total. Ich habe ein bisschen Recherche gemacht und man kann sagen, fast global kann sich so eine gewisse cinephile Community auf den Film einigen.
Ja, und ich finde auch wirklich, es bietet sich auch an, wie gesagt, ihn zu doppeln mit entweder Heat oder The Driver oder auch Drive. Also da sieht man schon, wie man sicher Nicholas Winding Refn hat sich da einiges abgeschaut.
Definitiv. Ja, kommen wir zu Heat, oder?
Ja, über hast du Heat, den damals im Kino gesehen?
Ja, jetzt kommt das Zweite. Ich habe Heat zwar damals im Kino gesehen, aber, und ich weiß noch ganz genau den Grund, ich war damals sogar schon als, es war der Anfang von FM4, ich glaube, ich habe ihn sogar in einer Pressevorführung gesehen und ich war am Vortag aus, ziemlich lange und habe eigentlich kaum geschlafen und bin dann um 9.30 Uhr in Heat, das weiß ich noch. Und ja, wenn man da todmüde in dem Film sitzt, der sehr langsam erzählt ist, der sehr lange dauert, da ist es vielleicht keine perfekte Kombination und tatsächlich habe ich Heat damals als gut abgespeichert, mit leichten Müdigkeitsanfällen, aber nicht mehr. Und Michael Mann hat sich mir dann im Nachhinein sehr, sehr erschlossen. Wie gesagt, das Miami Vice Kino-Update, ein Lieblingsfilm von mir. Heat habe ich immer so eben, ja, das ist toll, aber ich verstehe den ganzen Hype nicht in Erinnerung gehabt und habe mir dann aber im Zuge der Pandemie und vielen alten Filmanschauens den Film besorgt wieder und habe mir dann gedacht, okay, jetzt gibt es ganz billig schon die Director's Cut Blu-ray, super restauriert, kaufe ich mir und war komplett überrascht, wie toll der ist. Also ich habe den Ruf des absoluten Meisterwerks, des Makellosen nicht ganz verstanden zuvor. Es gibt ja auch einen Heat-Podcast, der jede einzelne Minute des Films analysiert. Also jede Minute bekommt einen 50-minütigen Podcast. Der Film dauert sehr lang und ich glaube, das ist schon aus. Und die finale eine Minute wird 50 Stunden lang von Michael Mann selbst besprochen.
Ma, das ist großartig. Da werde ich mir, glaube ich, genau die Folgen raussuchen, in denen die Frauenfiguren auftauchen, weil da habe ich einige Fragen und vielleicht kann mir die dieser Podcast beantworten.
Ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt so umgeworfen hat, als ich den Film nicht zum ersten Mal, aber zum zweiten Mal nach so langer Zeit gesehen habe, Verschiedenes. Also die Machart einerseits, also dieser Stil, der sich da in Thief schon zeigt, ist da wirklich extrem entwickelt. Die Weise, wie der Charaktere und Stränge miteinander verknüpft werden, auf eine eigenartige, ja, langsame, hypnotische Weise. Zwar nicht von Danger in Dream diesmal unterstützt, aber auch von einem Score, der ja Brian Eno, Ambient-Musik, Musik vom Kronos Quartett und vom Komponisten Elliot Goldenthal vermischt. Sogar die einstürzenden Neubauten hört man ganz kurz mal so ambientmäßig aufflackern mit einem
und
Stück.
Moby, glaube ich, auch. Oder?
Ja. Also es ist ein sehr spezieller Soundtrack, der ständig diese Bilder untermalt. Und auch dieser Film hat wenige Action-Szenen, aber die sind dann gewaltig.
Das stimmt. Und er ist lustigerweise, weil dieser Film so lange dauert, ich glaube, es sind 2 Stunden 50, das ist kürzer als der Irishman, wo auch Robert De Niro und Al Pacino mitspielen. Ich habe mir dann heute überlegt, was ist eigentlich die Inhaltsangabe, und ich finde es relativ schwer und ich glaube, im Prinzip muss man tatsächlich nur die Ausgangssituation beschreiben, und die ist, Robert De Niro spielt einen Profi-Dieb, einen Mann namens Neil McCauley, der hat jetzt nicht mehr keinen echten Job mehr, so wie Frank in Thief, sondern der hat genug verdient, hat ein schönes Haus am Meer, arbeitet mit einer Gruppe von Männern, und der macht jetzt aber nicht so feine, leise, wir schleichen uns wo rein und stehlen was, sondern das ist schon ein bisschen die roughere, die rauere Art des Raubes. Es beginnt mit einem ganz großartigen Raub, nämlich wo man kurz noch vielleicht glauben könnte, Robert De Niro spielt hier einen Rettungsfahrer, weil er steigt aus einem Zug aus, geht durch ein Krankenhaus, steigt in eine Rettung ein und fährt los. Und dann kommt aber noch ein Abschleppwagen dazu, in dessen Steuer Tom Sizemore sitzt, der auch so ein wahnsinnig toller, fast immer nur Nebendarsteller. Also ich finde, so ein bulliger Mann gehört einfach so zu so einer Gangstertruppe auch dazu. Und die machen dann einen exakt getakteten Raubüberfall mit Rettungswagen und Abschleppwagen auf ein, wie heißt das eigentlich, auf einen Werttransporter. Und da geht aber was schief, weil einem Mann, den sie, glaube ich, in letzter Sekunde dazugeholt haben, er heißt Wangro, dem gehen ein bisschen die Nerven durch und er erschießt zuerst den Fahrer, und sie müssen dann quasi die beiden zusätzlichen Wachebeamten auch noch erschießen, damit es keine Zeugen gibt. Und dadurch wird aus einem Raub, bleiben 3 Leichen über. Es ist auch der hellichte Tag mitten in L.A. Und ein Mann namens Vincent Hanna, das ist Al Pacino, wird auf diesen Fall angesetzt. Und ab da geht es eigentlich dann drum, Wird Al Pacino Robert De Niro fassen und wie und warum und wer wird wen verraten? Weil diese Truppe von Männern lässt sich jetzt nicht davon abhalten. Die wissen, dass die Polizei hier ermittelt. Aber sie haben eben, wie gesagt, immer noch diesen einen großen Ding-Raub, den sie machen müssen. Und dann will zumindest Robert De Niro eh aussteigen, weil der träumt zwar nicht von einer Familie, aber wird, glaube ich, gern die leuchtenden Quallen auf den Fidschi-Inseln sehen. Das fand ich auch einen ganz schönen Moment. Und eine junge Freundin lacht er sich auch noch an. Aber ja, wie wir wissen, geht sich das immer nie ganz so aus mit dem Aussteigen.
Diese Eröffnungssequenz ist übrigens ganz zentral gewesen für Christopher Nolan, für seinen Dark Knight-Film, überhaupt Heat. Wusste ich nicht, dass Nolan der Überfan ist. Es gibt auch auf der Heat Blu-ray unter den Special Features eine ganz lange, fast kinolange Diskussion in einem Kino in L.A. Mit Robert De Niro, Al Pacino, Michael Mann, allen anderen Darstellerinnen und Darstellern, die noch aufzutreiben waren und ja, Christopher Nolan als Moderator, der derartig von Fan-Inbrunst erfüllt ist und denen zu Füßen liegt. Ja, das ist auch sehr lustig anzuschauen gewesen.
Ich habe mir dieser Einbruch am Anfang von The Dark Knight, den fand ich auch, also es ist ein Banküberfall eigentlich, kein Einbruch, den finde ich auch wahnsinnig toll. Und auch The Town, also Ben Affleck, ich glaube, es war sein Regiedebüt oder sein zweiter Film, der ist auch schwer beeinflusst von Heat. Und ich habe mir dann heute noch ein paar Sequenzen aus Heat ohne Ton angeschaut, damit man nicht abgelenkt wird. Und dann sieht man erst, wie wahnsinnig toll das erzählt ist. Also wann ist die Kamera wackelig und bewegt sich sehr, wann fahrt sie eher gerade, wann macht sie so horizontale Schwenks, das macht Michael Mann auch sehr oft. Wann nimmt er wieder eine Figur mit rein, damit wir nicht vergessen, wo die ist? Und ich glaube, das unterscheidet neben vielen anderen Sachen auch Heat von jetzt so einem 0815 Actionfilm, weil die Geschichte alleine, ich meine, die haben wir tausendmal gesehen, kommt mir vor. Also Cop will unbedingt wen fassen, Verbrecher will eigentlich raus, aber macht noch ein Ding, Banküberfälle, Verbrecher, die sich gegenseitig verraten. Ich habe das Gefühl, im Jahr kommen mindestens 10 Filme raus, die sich um dieses Thema drehen. Aber die wenigsten haben halt A, eine erzählerische Tiefe oder irgendwas Interessantes, aber B, sind auch visuell einfach sehr viel schlechter. Und Michael Mann ist halt auch so ein Handwerker und ein Schnittmeister. Und wenn der dann Szenen macht, wo mehrere Menschen involviert sind und Heat hat, glaube ich, über 70 Sprechrollen, was ein Wahnsinn ist, dann achtet der total genau drauf, dass wir als Zuseher wissen, wo ist eigentlich jetzt gerade Al Pacino, wo ist Robert De Niro in dieser Szene, und da ist nicht dieses Action-Chaos und es wird einfach nur geballert, sondern wir wissen genau, wer bewegt sich wohin. Und ich finde immer diese Vermittlung von einem Ort und von einer Logistik der Szene total wichtig, und das kann Michael Mann sehr gut.
Das kann er wirklich sehr gut. Es gibt ja dann auch mitten im Film einen riesigen Shootout, glaube ich, am Hollywood Boulevard, also im Freien, der wirklich sehr unter die Haut geht. Wenige Actionfilme heutige können mit dem noch mithalten. Man merkt, es ist vor Ort gedreht. Das ist eine Zeit, wo CGI eigentlich noch kaum oder gar keine Rolle spielt, 1995. Und wie das aufgelöst ist, man ist wirklich mitten im Geschehen drinnen und behält die Übersicht und ist gleichzeitig trotzdem verstört, wie so ein Passant, dem die Kugeln um den Kopf fliegen.
Ja, es ist eine ganz arge Szene. Sie ist auch so gut platziert, sie ist irgendwie relativ weit hinten im Film, glaube ich, also nach der Hälfte. Ich glaube, in der Hälfte treffen ziemlich genau mal zum ersten Mal Al Pacino und Robert De Niro aufeinander. Und später kommt dann dieser große Bankraub, der dann eigentlich eskaliert natürlich, weil die Polizei eintrifft. Und der ist so toll choreografiert. Es spielt, wie gesagt, am helllichten Tag, sonst ist Michael Mann gerne in der Nacht unterwegs. Und es beginnt dann ein unglaublich arger Schusswechsel. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, man hat den Überblick. Und Michael Mann hat hier auch, weil er war mit dem Sounddesign von Schießereien im Kino nie zufrieden. Und er hat deswegen, hatten die... Also natürlich keine echten Patronen, wie nennt man das? Platzpatronen. Aber er hat den Sound von denen auch dort aufgenommen, indem er irgendwie überall Mikrofone versteckt hat. Und darum klingt das tatsächlich auch ganz anders, als sonst Schießereien klingen. Und da bewegen sich dann eben mehrere Menschen auf diesem Riesenplatz. Und ich habe dann gelesen, dass diese Szene ganz oft auszubildenden Polizisten vorgespielt wird, weil hier sich die Polizisten so toll verhalten und richtig verhalten. Und weil quasi alles stimmt, und anscheinend ist Val Kilmer auch sehr stolz darauf, weil seine Szene wird oft gezeigt, um den richtigen Umgang mit einer Waffe zu zeigen, was ich lustig finde, weil Val Kilmer ja hier eben, glaube ich, mit einer Waffe mit Automatikmodus wild herumballert. Während, das war Michael Mann anscheinend sehr wichtig, die Polizisten alle natürlich nicht im Automatikmodus schießen, weil ja urviele Passanten da auch unterwegs sind. Und sogar die Passanten, finde ich, reagieren so gut, weil die sind so richtig geschockt, kommen wir vor. Ich habe schon kurz gedacht, vielleicht hat Michael Mann einfach nicht abgesperrt, aber ein paar Leuten nichts gesagt. Aber wenn die aus dem Weg laufen, weil Tom Sizemore da rumrennt und rumschießt, denen ist richtig der Schrecken ins Gesicht geschrieben.
Es gab makabrerweise ja Jahre später fast am selben Ort einen riesigen Shootout, einen der größten oder brutalsten in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Am helllichten Tag in L.A. zwei Bankräuber sind aus der Bank geflüchtet, von der Polizei gestellt worden und eine Viertelstunde lang wurden dort Unmengen von Patronen verschossen und ich weiß nicht, wie viele Tote es gab und wie viele Schwerverletzte, auch Passanten. Und da hat es dann immer geheißen, dieser Shootout ist quasi von Heat inspiriert, also die ganze Situation wurde immer wieder erwähnt, der Film. Definitiv hat Heat in anderer Weise, fast schon so wie Scarface oder The Godfather, viele Gangster begeistert und inspiriert. Also die haben sich in dem Film wiedergefunden und in Robert De Niros Figur.
Ja, es gibt anscheinend sogar einen französischen Einbrecher oder Räuber, der damals dann frei gewesen sein dürfte und mal zu einem Gespräch eingeladen worden ist mit Michael Mann, der gesagt hat, er hat Thief gesehen und das hat irgendwie in ihm seinen Berufswunsch geformt. Ich glaube, das ist wirklich einer der ganz wenigen Momente, wo ein Film quasi jemanden auf die schiefe Bahn gebracht hat.
Weil du Thief jetzt nochmal kurz erwähnt hast, was ich vorhin noch sagen wollte, du hast auch Ben Affleck erwähnt. Der ist mir übrigens als einziger Darsteller eingefallen für ein Remake für die James Caan-Rolle.
Das stimmt, aber ich bin ja total Team Ben Affleck. Mir ist Ben Affleck immer sofort sympathisch, wenn er auftaucht. Aber da bin ich, glaube ich, eher alleine. Du hast recht, der wäre auch von seiner Größe und Breitschultrigkeit und potenziellen Ruppigkeit ganz gut. Auch weil der jetzt gerade so ein bisschen zunimmt.
Genau, der bullige Batman, genau. Ben Affleck.
Ich steige mit 100 Euro Crowdfunding für das Thief Remake ein.
Für das Thief Remake. Aber wir bleiben bei Heat. Ja, was verwunderlich ist, und das wundert mich nämlich auch beim Godfather und auch bei Scarface, wenn echte Gangster so sehr auf diese Figuren stehen, dass sie keine kritische Distanz zu sich selbst haben in gewisser Weise, weil eigentlich werden hier komplett kaputte, dysfunktionale Figuren gezeigt. Also Al Pacino und Robert De Niro sind ja zwei Seiten einer Medaille, das ist ja Michael Mann immer so wichtig. Und in dieser berühmten Diner-Szene, wo sie dann kurz aufeinandertreffen, das war ja damals so ikonisch, diese Schauspieler waren zwar mal im Baden im gleichen Film, aber haben natürlich nie aufeinander getroffen aufgrund der Story. Und hier sitzen sie wirklich gegenüber, die alten Freunde, die Stars des ehemaligen New Hollywood. Und in dieser Diner-Szene gibt es eine kleine Annäherung, die anscheinend wirklich so stattgefunden hat. Denn Robert De Niros Figur Neil McCauley beruht auf einem wirklichen Verbrecher, Neil McCauley. Hier wurde sogar der Name übernommen. Mhm. Der Detektiv Hannah ist fiktiv, aber die andere Figur stammt aus den 60er Jahren und den gab es wirklich. Und es gab wirklich diese Begegnung zwischen einem Polizisten und dem Verbrecher, die da Kaffee getrunken haben, geplaudert haben, ihre Ansichten ausgetauscht haben und als sie sich dann später wieder begegnet sind im echten Leben, hat der Polizist den Gangster erschießen müssen.
Das fand ich überhaupt sehr erstaunlich, dass sehr viel aus Heat auf einer wahren Geschichte beruht und der Polizist, auf dem ein bisschen die Figur von Al Pacino beruht, aber wie du schon gesagt hast, das sind mehrere Polizisten, die in dieser Figur wiedergespiegelt werden, aber der hat eben tatsächlich auch diesen Dieb mal auf einen Kaffee getroffen, weil er konnte ihn quasi sowieso nicht festnehmen und hat irgendwie gesagt, lass uns doch mal unterhalten. Und was ich aber total erstaunlich finde, ist, dass man im Jahr 1995 einen Film damit bewerben konnte, dass zwei Schauspieler endlich mal gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind, weil das setzt so viel popkulturelles Wissen voraus, während die Leute sich jetzt ja gar nichts mehr bewerben trauen und auf Filmen steht dann oben von den Machern von Pirates of the Caribbean, weil man nicht mal annimmt, dass Leute sich an den Namen von einem Regisseur merken können. Das fand ich total toll, dass damals war das irgendwie so und ich kann mich an das auch erinnern, an diese Werbekampagne. Endlich hat man diese zwei Größen in einem Film und Michael Mann nutzt es dann aber auch so lustig, weil es gibt ja dann eine Einbruchsszene, da ist Al Pacino quasi dem Robert De Niro schon sehr auf den Fersen und er hat aber einen batscherten Polizisten bei seinem Team dabei, wo sie bei einem Einbruch beobachten und der setzt sich dann, glaube ich, so laut gegen den Container und Robert De Niro hört das Geräusch und bricht den Einbruch ab. Und die gehen dann raus aus diesem, was auch immer sie da ausrauben wollten, das weiß ich nicht mehr, und sie können sie im Prinzip nicht festnehmen, weil die haben nicht mal was gestohlen. Und da gibt es aber so ein ganz tolles Close-Up von Al Pacino und Close-Up von De Niro, die jetzt quasi nur mehr eigentlich durch eine Blechwand und eine Straße voneinander getrennt sind. Aber es ist so, als würde Michael Mann sagen, nein, es ist noch nicht so weit. Wir schauen jetzt noch mal eine halbe Stunde und dann erst werden sie aufeinandertreffen. Und dann kommt diese Diner-Szene. die mir dann fast ein bisschen zu didaktisch war, weil plötzlich öffnen sich diese Männer mit ihren harten Hummerschalenkrusten auf und erzählen sich gegenseitig sogar, was ihre schlimmsten Träume sind. Ich dachte, das finde ich jetzt schon lustig. Die kennen sich überhaupt nicht und sind sonst irgendwie die härtesten Männer, sowohl auf Seite der Polizei als auch auf Seite der Gangster. Aber dann sitzen sie da und sagen ihm, ja, und ich träume immer davon, dass mich die Opfer der Mörder, die er gefasst hat, die sieht Al Pacino, dass sie ihn anstarren. Und De Niro träumt ganz klassisch davon immer, dass er ertrinkt. Und Al Pacino fragt ihn danach auch, ob er eh versteht, was das bedeutet. Und das ist, finde ich, so ein bisschen so eine, ich nenne es jetzt böse, eine Brigitte-Psychologisierung von den beiden Figuren. Trotzdem wird diese Szene immer noch sehr gefeiert. Ich fand sie jetzt ein bisschen schal im Vergleich zum ganzen großartigen Rest.
Ja, sie sind auf jeden Fall trotzdem beide sehr, sehr gut in dem Film, finde ich. Es ist ja 1995 ein Jahr, in dem dann die Karrieren von De Niro und Pacino verschiedene Wege nehmen. Ich würde mal sagen, Richtung unwürdiges Altern. Ich war sehr froh über The Irishman auch, als beide noch einmal aufeinander getroffen sind in so passenden, tollen Rollen. Ich glaube, das war ja auch die Absicht von Martin Scorsese, ihnen noch sozusagen ein tolles Alterswerk zu servieren. In dem Film passen sie perfekt, aber es ist wie gesagt ein Ensemble-Drama. Val Kilmer haben wir schon erwähnt, der ist fantastisch, der ist wirklich in einer Nebenrolle sehr, sehr gut. Tom Sizemore, die kleinsten Nebenrollen sind sehr gut besetzt und vielleicht sollten wir jetzt, weil wir schon am Anfang, du hast angeteased, wie sind die Geschlechterverhältnisse, auf die Frauenfiguren zu sprechen kommen.
Ja, die Frauenfiguren sind ganz schön zahlreich für einen Michael Mann-Film, aber trotzdem nicht sehr groß. Wir haben, Al Pacino ist verheiratet in der dritten Ehe, glaube ich, die seine Einführung beginnt eigentlich auch, dass er mit seiner Frau im Bett ist. Die schmeißt sich dann gleich Schmerzmittel ein und er muss los. Sie hat eine Tochter, die aber nicht von Al Pacino ist. Das ist die junge Natalie Portman. Und
die Mutter ist Ashley Judd, oder?
Nein, die Ashley Judd ist die Frau von Val Kilmer.
Ah, dann sage ich das nochmal. Wer ist denn die Mutter schnell dann?
Ja, das müsste ich
nachher. Ach so, jetzt habe ich das verwechselt. Dann, das ist egal.
Ja. Die hat auch noch eine Tochter, die sehr junge Natalie Portman, und die dreht hier gerade durch, weil sie die richtigen Haarspangen nicht findet. Das heißt, die Frauen sind hier schon eher die gefühligeren und leicht hysterischen Figuren. Dann gibt es noch Ashley Judd als ganz blond, die kennt man fast gar nicht, als Frau von Val Kilmer, die haben einen kleinen Sohn. Die ist ein bisschen genervt von ihm, er dürfte auch ein Spieler sein und verspielt dieses Geld immer. Und dann gibt es noch Edie, eine junge Frau, das ist gespielt von Amy Brennerman, die man vielleicht aus der nicht so guten Serie Private Practice kennt.
Ich kannte sie nicht, aber ja, ich bin so reingekippt in ihre Figur. Also für mich war Amy Brennerman so ein Highlight, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte von 1995. Und jetzt bei der Wiedersichtung bin ich so reingekippt. Die spielt so wie in so Anfang 70er Jahre New Hollywood Filmen, finde ich. Also ja, diese Rolle könnte so ein Klischee sein, die jüngere Freundin des Gangsters, aber sie spielt das auf eine Weise wie in sehr guten Woody Allen Filmen oder wie auch so Paul Mazursky, so diese New Hollywood Ära, an das hat mich das erinnert.
Das stimmt, und es ist auch insofern ganz interessant, weil sie spricht ja Robert De Niro in einer Bar oder so, glaube ich, an, weil er schon mehrmals Bücher dort gekauft hat in dem Geschäft, wo sie arbeitet. Sie ist aber eigentlich Grafikdesignerin und hat schon zwei CDs designt, erzählt sie. Es sind die 1990er Jahre. Das heißt, das Ganze wäre eine andere Dynamik, wenn jetzt, sagen wir mal, Robert De Niro sich des Nächtens an eine junge Frau ranschleicht. Ich habe den Altersunterschied, der wäre mir gar nicht so aufgefallen. Nein, aber sie ist natürlich ein Stück weit jünger. Und sie wird dann quasi so die Projektionsfläche für ihn. Sie ist die Frau, mit der er in die Südsee auswandern will und die leuchtenden Quallen anschauen will. Und sie hat im Gegensatz zu den anderen Frauen, weiß sie aber nicht, was er tut. Also die Frau von Val Kilmer und Tom Sizemore, die werden dann bei so prollig neureichen Abendessen dann reich beschenkt mit Klunkern und lachen dann immer so und sagen, haha, ich frage lieber
das
nicht.
Das Trophy-Wife-Phänomen.
Ja, genau, das Trophy-Wife. Ich frage lieber nicht, wo du den her hast. Das heißt, die sind wie so diese Mafia-Ehefrauen auch, die wissen, was los ist und versuchen sich gut rauszuhalten, haben sich damit arrangiert. Und die Edie, die weiß davon aber nichts und ist aber natürlich auch nicht blöd und kriegt das dann irgendwann so mit. Und dann stellt sich eben die Frage, kommt sie mit ihm mit? Robert De Niro will eben weg aus den USA und mit dem Verbrechen aufhören. Und da klettern sie dann über so Hügel. Und da ist, glaube ich, ganz schlechtes eingesetztes CGI. Das war 1995 halt noch schwieriger. Es gab davor schon eine relativ miese Bluescreen-Szene. Da sind sie auch im Haus von Robert De Niro. Und ich glaube, Michael Mann, dem ist es ja immer so wichtig, entweder das Meer noch abzubilden.
Stimmt, Wasser.
Wasser, Menschen, die vor... Aber nämlich bei Thief gibt es eine tolle Szene, wo Frank und die... die Szene kommt ein bisschen aus dem Nichts, sich zu einem Fischer setzt und aufs Wasser rausschaut. Und auch Robert De Niro steht oft in seinem coolen, verglasten Haus und schaut aufs Meer.
Das gibt es auch in Miami Vice, das gibt es in Manhunter. Ja.
Michael Mann mag das Wasser. Und einmal sind sie aber in seinem Haus und es ist Nacht und ich glaube, es war ihm wichtig, die Stadt im Hintergrund zu zeigen, aber mit den Augen aus dem Jahr 2021 sieht man halt, dass das so ein ziemlich schlechter Bluescreen-Effekt ist. Was lustig ist, weil Michael Mann ja so ein Perfektionist ist, aber wahrscheinlich hat man es damals tatsächlich nicht gesehen. Und Al Pacino nimmt einen wichtigen Moment des Films dann ja schon voraus, weil er zu Robert De Niro sagt, was passiert dann, wenn ich auftauche, wirst du dann alles, was dir wichtig ist, quasi stehen lassen oder so? Und genauso ist es dann auch am Ende. Also es gibt dann so ein großes Finale, was eigentlich auch ganz lustig ist, weil es gibt einen Typen, der ist ihm entkommen, dieser Wayne Grow. Das ist der beim ersten Überfall quasi diese Wachbeamten erschießt. Den will Robert De Niro dann nicht vorbei haben, will ihn auf einem Parkplatz erledigen, aber er entkommt ihm. Das ist auch eine ganz tolle Szene, finde ich, weil mir zu gut gefallen, dass diese Gangster miteinander kommunizieren können, ohne dass sie reden. Die sitzen zu viert in einem Diner und Robert De Niro sagt nur, Stimme auf, geh mal. Und die anderen beiden wissen, okay, jetzt bringen wir den Wayne Grow auf den Parkplatz um. Und er kommt aber davon und will sich natürlich rächen. Der ist aber nebenbei irgendwie auch noch Prostituierten-Serienkiller. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Und am Schluss hat Robert De Niro eigentlich die Möglichkeit, abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Für 10 Sekunden glaubt er auch, er schafft es. Und da macht irgendwie doch fast so einen U-Turn und will den Wayne Grow noch umbringen. Und er sagt zu Edie im Auto, lass den Motor laufen oder so, ich bin gleich wieder da. Und er geht in dieses Hotel. Und dann ist natürlich sofort Schüsse, Feueralarm, Menschen schreien und laufen aus diesem Hotel raus. Und dann ist auch schon Al Pacino da. Genauso wie es Al Pacino vorausgesagt hat, muss Robert De Niro die Edie jetzt zurücklassen.
Ja, es ist so eine, ich habe das Wort Melancholie schon verwendet, so eine eigenartige Melancholie in diesem Film. Ich würde sogar sagen, eine perverse Form der Romantik. Die gibt es auch in anderen Michael Mann-Filmen, dann vielleicht sogar noch ausgeprägter. Aber nicht im konventionellen Sinn. Also Melancholie kann man jetzt nicht genau an Figuren festschreiben. Ich war jetzt nicht so mit Robert De Niro, wow, er verkorkst sich sein Leben und er macht die falsche Entscheidung. Und auch diese Momente mit seiner Freundin da gemeinsam, die sind so eigenartig. Eher noch in ihr war ich da drin und habe ihre Figur verstanden. Es ist eher, die Melancholie kommt aus dem, dass keiner hier mit niemandem richtig kommunizieren kann. Die Menschen leben, lieben und schießen aneinander vorbei. Die Schüsse treffen manchmal. Aber es ist, Michael Mann ist, was das betrifft, glaube ich, ziemlich pessimistisch. Das kommt ja auch in anderen Filmen vor. Collateral mit Tom Cruise ist auch so ein eigenartig existenzialistischer Thriller. Und in Miami Vice hängt sowieso die schwarze Romantik sozusagen über dem Nachthimmel von Miami. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, es ist eher so eine grundsätzlich existenzialistische Stimmung. Also hier kommt keiner zu seinem Glück in gewisser Weise.
Beziehung und Liebe geht sich nicht aus, nämlich in keiner der Varianten. Ich habe nur manchmal das Gefühl gehabt, dass Michael Mann schreibt keine sehr guten Frauenfiguren. Es ist relativ wenig Platz in Heat und wenn, haben sie nur so eine Drehbuchfunktion, finde ich, als eine echte Figur. Und teilweise, finde ich, halten sie einfach die Handlung ein bisschen auf, weil sie können eh nicht mehr viel mehr tun. Sie haben auch ganz komisch teilweise esoterische Sätze, die sie aufsagen müssen. Also der Fokus ist definitiv hier auf den Männern. Das ist ja auch okay, aber dann wäre es toll, wenn für eine Frauenfigur vielleicht irgendwas Interessanteres übrig wäre. Wahrscheinlich ist Edie eh noch die am interessantesten ist, weil sie so zufällig reinrutscht. Aber die Frau von Al Pacino, das wird dann auch so super dramatisch, weil die Stieftochter macht auch noch einen Selbstmordversuch und dann beschließen sie, wir können eigentlich nicht zusammenbleiben. Und für mich sind sich all diese Beziehungsgeschichten nicht wirklich ausgegangen und waren auch vom Dialog her einfach so viel schwächer als der Rest.
Ja, also Edie, das ist so eine Figur, da muss ich auch wieder an Driver von Nicholas Winding Refn denken. Das ist so quasi das Normale, die Verkörperung der Normalität. Ich will nicht sagen der Unschuld, das wäre viel zu kitschig, aber so ja eine andere Welt außerhalb dieser Gangsterwelt. Ähnlich geht es ja dem Driver mit seiner Nachbarin. Und die Figur hatte schon, wie gesagt, für mich ein gewisses Leben. Aber es stimmt, natürlich konzentriert sich Michael Mann ganz auf diese dysfunktionalen Männer, diese Gangster und Polizisten, die auch viel leichter miteinander kommunizieren. Also die erzählen sich dann wirklich gleich alles im Diner. Ich glaube, so das viele würde De Niro nie seiner Freundin erzählen, also die Figur. Also das ist grundsätzlich verkorkst und zieht sich durch, aber das ist ja auch eines der Markenzeichen von Michael Mann.
Das stimmt. Ich habe über die Diner-Szene auch gelesen, dass sie die App absichtlich nicht geprobt haben. Ich glaube, sonst probt Michael Mann auch sehr gerne, weil, das war Robert De Niros Vorschlag, er wollte, dass quasi diese beiden Figuren überhaupt keine Vorgeschichte haben, als würden die quasi hier zum ersten Mal auf sich treffen. Und Michael Mann hatte auch zwei Kameras, sodass er quasi nicht gesagt hat, jetzt drehen wir zuerst mal den Al Pacino-Teil, sondern er hat die so aufgestellt, dass er De Niro und Pacino gleichzeitig gedreht hat. Und dann gab es auch eine Kamera, wo beide zu sehen sind und der da gemeint hat, aber nie verwendet, weil er fand beide hier so toll und perfekt für diese Rollen.
Ja, Michael Mann würde man definitiv, glaube ich, auch einreihen können, neben David Fincher und Christopher Nolan. Nolan ist da der kommerziellere von denen. Das sind so totale Perfektionisten und gleichzeitig Liebhaber von ja, dunklen Stoffen, die sie dann versuchen, irgendwie in den Mainstream reinzubringen, auf gewisse Weise, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich habe auch ein paar Mal an Fincher denken müssen. Ich finde, Fincher ist fast noch zugänglicher oder der hat nicht so diesen Mief des Männerfilms anhaftend, was bei Michael Mann ja eh nie so ganz stimmt, wie wir jetzt besprochen haben. Aber irgendwo habe ich das tolle Wort Dadcore gelesen über Michael Mann und das stimmt natürlich. Ich glaube, Michael Mann, DVD-Boxen kriegen wahrscheinlich Väter sehr oft geschenkt und Fincher hat da schon ein sehr viel breiteres Spektrum auch an Geschichten, die er erzählt und an Frauenfiguren. Aber so von den Themen, auch von dieser Besessenheit, der Einsamkeit, Verbrechen, die Großstadt, das gefällt mir bei Michael Mann immer sehr gut, wie der... Ich habe mir gedacht, könnte Michael Mann jemals einen Film inszenieren, der in einem Innenraum spielt? Also könnte Michael Mann ein Remake von Who's Afraid of Virginia Woolf drehen? Und ich glaube, das geht gar nicht. Der braucht irgendwie die Stadt und die Fläche und die breiten Straßen. Und er zeigt so schön oft Menschen, Menschen, wie ihr Verhältnis zu dieser Stadt ist. Also sie sind dann winzig klein auf manchen Gebäuden oder verloren auf den Straßen und die Stadt ist immer, entweder ist sie ein Komplize oder sie stellt sich quasi wem in den Weg. Es gibt in Heat ganz tolle Szenen, wo Busse oder Autos plötzlich so quer stehen, dass sie jemandem den Blick versperren. Dadurch kann sich aber wer anderer wieder verstecken und fliehen. Und so finde ich, nutzt er diese leblosen Dinge wie Autos oder Gebäude so, finde ich, auf eine ganz einzigartige Art und Weise. Aber er ist, finde ich, wie Nolan so ein Straßenschluchtenregisseur auch.
Ja, weil du das jetzt gesagt hast, kühl, das Wort ist gefallen. Heat ist ja natürlich ein Widerspruch in sich. Es ist ein sehr, sehr frostiger Film stellenweise. Die Hitze ist da eine, ja, kalte Hitze, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Aber es ist übrigens auch ein Remake von einem Film von Michael Mann selber, Takedown in L.A., Showdown in L.A. Das ist ein Pilotfilm für eine Fernsehserie gewesen, die nie zustande kam. Da hat er dieselbe Geschichte in einer Länge von, glaube ich, ein bisschen mehr als einer Stunde umgesetzt mit ganz anderen Darstellern. War von der Geschichte aber so begeistert, dass er die wieder aufgreifen wollte. Die Figur des Bösewichts hat auch im Pilotfilm schon Neil McCauley geheißen, nur ja, Hannah war dann eine ganz andere Figur.
Ja, ich glaube, er hatte das Drehbuch schon fertig, noch bevor er seinen ersten Film gedreht hat und hat dann immer versucht, andere Leute dazu zu bringen, das zu drehen, unter anderem seinen Freund Walter Hill. Aber irgendwie haben alle abgelehnt und das ist natürlich gut für uns. Und erst 1995 kommt es dann zu dem Monster-Projekt Heat. Mit all diesen Giganten, John Voight haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt.
John Voight haben wir nicht erwähnt,
ja. Der spielt, finde ich, die Willie Nelson-artige Figur aus Thief, auch hemdmäßig und haarmäßig, ist ein bisschen eine Vaterfigur, aber auch ganz toll, finde ich, in dem Film. Und Henry Rollins spielt auch eine kleine Rolle, die irgendwie ganz, ganz lustig anzuschauen ist, finde ich.
Der war ja damals so winziger Nebendarsteller in Hollywood-Filmen. So hat er sich dann quasi seinen Dayjob, das war sein Dayjob, sein Leben finanziert, weil Rockstar ist sich damals schon nicht hundertprozentig ausgegangen.
Er schaut auf jeden Fall sehr lustig aus der Wäsche, immer mit diesem Gesicht, das damals noch sofort in einen Hals übergeht. Daran erkennt man Henry Rollins in den 90er Jahren. Was ich noch sagen wollte, essentiell für Michael Manns Kino ist natürlich auch, dass der Mann nicht in Studios oder auf Soundstages dreht, sondern wirklich immer nur an echten Locations. Und das sieht man einem Film natürlich, finde ich, schon auch sehr an.
Ja, ich habe durch Michael Mann Filme, das ist mir bei Heat wieder aufgefallen, definitiv die Obsession für gewisse Wohnorte. Wenn mich jetzt jemand fragt, willst du ein Haus am Strand in Miami so als Zweithaus? Ich würde nicht Nein sagen. Also dieses viele Glas und der Blick aufs Meer, das sich durch seine Filme immer durchzieht. Bei mir war ja Manhunter der erste Michael Mann Film, den ich in meinem Leben gesehen habe oder im Kino gesehen habe. Und da gibt es das auch. Ja, diese Faszination ist mir von den Filmen geblieben.
Du musst halt nur immer damit rechnen, dass jemand auftaucht und dir die Scheiben einschlägt oder hinterm Kühlschrank steht. Mir ist es zu gefährlich.
Home Invasion, klar, das geht sich immer aus.
Home Invasion ist immer großes Thema bei Michael Mann. Dieses eine Bild, jetzt habe ich nämlich endlich meinen Zettel gefunden, wo ich vorher erwähnt habe, Robert De Niro steht im Haus und blickt aufs Meer. Da zitiert Michael Mann, er ist auch ein Mann der Kunst, ein Gemälde, nämlich von Alex Colville. Das Bild heißt Pacific und zeigt einen Mann von hinten, der aufs Meer schaut und auch seine Pistole drapiert hat. Das fand ich auch ganz schön, weil erstens verwendet man bei Michael Mann ja die zwei Begriffe, die sonst nie in einem Satz verwendet werden, nämlich Action und Auteur. Also er gilt ja auch als ein Auteur des Kinos. Ich glaube, nur Collateral stammt das Drehbuch unter anderem nicht von ihm. Er hat einen eigenen Stil, er hat eine eigene Farbwelt, aber ich finde es natürlich total toll, wenn jemand in einem Action-Kracher mit Tiefgang auch ein Gemälde zitiert.
Thief und Heat sind auf jeden Fall Filme, die ja in einem Kanon vorkommen. Filme, die eigentlich nicht umstritten sind, deren Meisterwerkstatus immer festgemeißelt wirkt. Wir sollten mal einen Podcast irgendwann machen über sein späteres Werk mit Miami Vice oder Public Enemies. Das sind nämlich extrem umstrittene Filme. Denn Heat ist noch komplett, bis auf, glaube ich, eine einzige oder zwei Sequenzen auf Film gedreht worden. Und danach ist er ja über den Film Ali, die Muhammad Ali Biografie mit Will Smith, da hat er zum ersten Mal das Digitale ausprobiert und ist rübergeschwenkt zum Digitalen und seitdem teilt sich sozusagen die Meinung der Fans, weil das schaut dann oft aus bei Michael Mann bewusst wie ein Heimvideo oder mit einem Handy gedreht, aber er steht so auf das spezielle Licht als Nachtfilmer und seine Filme spielen ja großteils in der Nacht, sagt er, das Digitale fängt die Nacht ganz anders ein als 35 mm.
Wobei man sagen muss, er hat schon auch mit echtem Film quasi die Nacht ganz wunderbar eingefangen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt vor Public Enemies, weil ich mag den digitalen Look auch gar nicht. Aber dadurch, dass das so in fast paradoxem Kontrast zum Inhalt stand, weil es ja um einen 1930er Jahre Gangster geht, fand ich das total interessant und mir hat der total gefallen. Ich habe mir gestern dann gedacht, warum hat Michael Mann noch nie mit Christian Bale gearbeitet, der momentan der größte wahnsinnige Method Actor da ist, aber dann ist mir eingefallen, er ist, glaube ich, in Public Enemies, aber ich konnte
der gute
nur
Polizist, der, ja, gute, böse Polizist. Der gute, böse Polizist. Auch da verschwimmen ja die Grenzen wieder. Also setzt er komplett Heat fort. Johnny Depp als Gangster, Christian Bale als Polizist und gut, böse, ja, da kann man drüber diskutieren, wer
und,
was ist.
Und er hat auch Le Mans, sehe ich gerade, produziert, diesen Autorennfahrerfilm mit Christian Bale. Er liebt echt Autos.
Das Ferrari-Biopic kommt.
Genau, ich bin da einem großen Ding auf der Spur.
Ein bisschen enttäuscht, aber das will ich jetzt am Schluss gar nicht groß anreißen, weil ich nur von seinem bislang letzten Film Black Hat, der so ein Hacker-Film ist, was immer eine schwierige Thematik im Kino ist, Leuten zuzusehen, wenn sie da in den Computer hacken.
Das kann nur David Fincher
inszenieren. Genau, das kann eigentlich nur Fincher. Der ist auch ästhetisch sehr interessant, da ist aber die Besetzung von Chris Hemsworth in der Hauptrolle, finde ich, daneben gegangen, der in dieser Figur gar nicht aufgeht. Da gab es einige tolle Momente, aber generell war ich ein bisschen enttäuscht von dem, aber ansonsten ein durchgehend spannender Regisseur, muss man sagen.
Ja, finde ich auch. Ich habe irgendwann in einem der 14 Lockdowns, die wir schon durchgemacht haben, auch Collateral nochmal angeschaut und finde den auch so wahnsinnig toll und bin Michael Mann auch so dankbar, dass er halt damals, ich glaube das war 2004, Tom Cruise so völlig gegen den Strich besetzt hat und dadurch, glaube ich, auch seiner Karriere einen guten Twist gegeben hat, weil er hier, glaube ich, war er erstmals auch leicht grauhaarig unterwegs und eben als Auftragsmörder in einem Taxi. Und wenn am Schluss nicht Audioslave auftauchen würde, wäre es ein perfekter Film.
Danger in Dream statt Audioslave.
Ja, genau. Vielleicht bastle ich mir den eigenen Edit zu Hause. Man hat ja jetzt nicht so viel zu tun. Die wichtigste Frage jetzt noch am Schluss, Al Pacino oder Robert De Niro?
Oh, das ist sehr schwer. Ich bin grundsätzlich durch meine Fixierung auf Scorsese-Filmen eher Team De Niro. Finde Pacino manchmal schwierig. In Scarface ist er toll, in einigen anderen Filmen auch, Serpico und so. Ich finde, er passt aber perfekt für die Rolle. Er hat ja anscheinend, ich weiß nicht, ob das Method Acting war oder nicht, gemeint, diese Figur, das Detective Hanna, ist in jeder Minute des Films voll auf Koks. Und wenn man die Biografie von Al Pacino ein bisschen kennt, wie gesagt, fragt man sich, wo verschwimmen die Grenzen zur Realität? Er spielt das auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend. Ja, wie ist es bei dir?
Ich bin auch Team De Niro. Mir ist auch Al Pacino oft so eine Spur zu over the top. Und ich mag eigentlich over the top, aber schon alleine die Art, wie er hier Kaugummi kaut und der Speichel rennt ihn schon immer so halb aus dem Mund. Mir ist er immer so ein paar Dezibel zu viel im Method Acting drin. Und weil ich habe mir jetzt das Gesamtwerk von beiden vorher nochmal angeschaut und da gibt es definitiv mehr Filme mit Robert De Niro, die mir jetzt so etwas bedeuten. Ich müsste mal schauen, was jetzt die offizielle Filmgeschichtsmeinung ist. Da hat vielleicht wirklich sogar Al Pacino so die größeren Kracher noch dabei. Aber ich bin auch ganz froh, dass De Niro, der hat jetzt eine Zeit lang so fürchterliche Filme gemacht, finde ich. Und ich bin so glücklich, dass der im nächsten David O. Russell-Film dabei ist und noch ein paar gute Filme macht. Und Al Pacino ist aber in diesem House of Gucci-Film von Ridley Scott dabei. Das heißt, insofern kann man sich momentan, finde ich, auf zwei tolle Filme freuen. Und zu James Caan wollte ich noch sagen, der Mann ist inzwischen weit über 80. Der hat offenbar eine Altersheim-Rom-Com mit Ellen Burstyn gedreht. Die heißt Queen of Bees und kommt hoffentlich bald mal auch zu uns.
Oh wow, ich liebe Ellen Burstyn. Ja, also ich glaube, das könnte was werden. Das Genre klingt jetzt nicht so ansprechend, aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme.
Das war jetzt auch meine Erfindung vielleicht. Aber es klingt so ein bisschen so. Also sie lernen sich im Altersheim kennen und dann ist irgendwas geschehen. Das ist nie zu spät für die Liebe.
Ja, das war ein FM4-Film-Podcast über Thief und Heat von Michael Mann. Ich würde sagen, es ist jetzt zwar noch Tag, während wir das aufnehmen, aber wir gehen raus in die stahlblaue Nacht. Untermalt von Danger in Dream.
Bis zum nächsten Mal.